Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's up, Corporate Finance, in der wir uns einer zunehmend interessanter werdenden aktuellen Frage widmen wollen. Beim Fußball werden Zuschauer und Schiedsrichter ja schon nach ein paar Minuten ungehalten, wenn eine Mannschaft hartnäckig auf Zeit spielt. Am Private Equity Markt wird es aber schon sehr viel länger auf Zeit gespielt, ohne dass irgendjemand die Nerven verliert. Seit rund 2 Jahren schon ist die Branche ziemlich aktiv darin, für ihre nicht besonders gut performenden Unternehmen finanzierungsseitig mehr Zeit herauszuschlagen. Amend and Extend, Covenant Holidays, Covenant Resets, hier und da Fresh Money. So konnten komplizierte Exit-Prozesse oder Notverkäufe vermieden werden. Immer in der Hoffnung, dass eine bessere Konjunktur, Managementwechsel oder eine Restrukturierung den Investment Case schon wieder zurück in die Spur bringen werden. Aber wir sehen es alle, im 4. Jahr der deutschen Wirtschaftsflaute kommt das Zeitspiel langsam an seine Grenzen. Was bedeutet das für Private Equity Exits und Distressed M&A? Diese Frage werden wir in diesem Podcast versuchen zu beantworten. Dafür haben wir 2 Gäste eingeladen, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf die aktuelle Situation schauen. Bei mir ist zum einen der Finanzierungsberater Lars Schulz, Co-Head der Financial Sponsor Advisory der Finanzierungsberatung Hertha & Co. Hallo Lars.
Hallo.
Und der Distressed Investor Tobias Hoffmann-Becking. Tobias war rund 10 Jahre bei Rothschild, dann CEO von Bluecap und seit 2024 ist er Chef von Birkenstein Capital, der deutschen Dependance des US-Hedgefonds Davidson Kempner. Herzlich willkommen, lieber Tobias.
Grüß dich.
Ihr beide habt in den letzten Jahren unzählige Deals und Underperforming PE Cases gesehen. Was war denn eurer Beobachtung nach die gängige Vorgehensweise, wenn PE finanzierte Unternehmen in einen covernden Bruch hineingelaufen sind oder klar wurde, dass der eigentlich geplante Exit-Prozess bei Weitem nicht die erhofften Returns liefern würde, wenn man ihn jetzt startet? Was habt ihr beobachtet?
Ja, ich fange gerne an. Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen solchen Cases, wie wir jetzt von Covenant Resets oder Covenant Waivern sprechen, bei denen eigentlich der Dead Case, den das ja betrifft, vollkommen intakt ist und dass jetzt vorübergehendes Problemchen sein mag, keine großen Änderungen erforderlich sind und alle den Case sowohl auf der Debt-Seite wie der Exit-Seite noch glauben und keinen Zweifel daran haben, dass ausreichend Value da ist, um das zu covern und Liquidität sowieso. Davon zu trennen ist sicherlich Exit-Prozesse, die gestoppt wurden, nicht erfolgreich wurden, weniger aufgrund der Debt-Capacity oder der Serviceability des Debts, sondern eher, weil dem Sponsor, das sind letztlich auch Performing Assets, aber nicht so gut wie gehofft, weil dem der ziehbare Wert am Markt nicht hoch genug war für den Moment. Insofern hat man sich dann teilweise entschieden und wenn die Debt Capacity noch da war und das ausreichend gut performte, lieber nochmal eine Value Creation Phase dran zu hängen, wenn das möglich war, Continuation Funds aufzulegen, dass es dann erst beim tatsächlich gewartet wird, das zwar nicht so performt wie gehofft, aber noch nicht im wirklich schwierigen Bereich ist und man hofft später Value zu generieren. Das sind ja letztlich Themen, bei denen eine Perspektive nach vorne weiterhin positiv ist auf allen Seiten, nur gegenwärtig nicht ganz so gut wie erhofft. Dann ist die andere Seite natürlich Exit-Prozesse oder Themen, bei denen Covenant Reset nicht das einzige Thema war, sondern auch größere Maßnahmen, New Money gebraucht wurden, strukturelle Anpassungen, was dann auch in die Wertperspektive hineinspielt aufgrund veränderter Markterwartungen und Erwartungen der jeweiligen Stakeholder. Was ist hier der tatsächliche Case going forward aus Debt- und auch Equity-Perspektive? Und das determiniert dann, was jeweils die Bereitschaft ist, weiter zu handeln. Aber gerne, Tobias, ergänze, wenn du was hast.
Ja, nee, stimme ich zu. Also im Prinzip, was wir gesehen haben, ist am Ende meistens eine Verlängerung. Ja, also wir haben Tendenz natürlich vom Sponsor oder DGV etc. einfach nochmal zu schauen, dass man 2 Jahre länger macht und den Optionswert sich das wieder alles sich erholt. Manchmal war es begleitet von dem M&A-Prozess, vielleicht für Minority Equity auch hier und da, oder einem Refinanzierungsprozess, eher Stretched-Refinanzierung, die probiert wurde. Und wenn das alles nicht klappt, dann war es meistens so, dass der Sponsor und die finanzielle Banken sich geeinigt haben, dass man sich nochmal Zeit gibt, bis ein Fresh Money rein tut. Neuen Kaffeesatz, neuen Businessplan, vielleicht ein S6-Gutachten und hofft, dass es 2 Jahre besser ist. Ne?
widersprecht mir, aber diese Cases, die Lars jetzt angesprochen hat, wo im Prinzip die Basis noch stimmt, man aber gewisse Anpassungen machen muss, die sind doch für die Finanzierer immer ein gutes Geschäft gewesen. Oder man kriegt eine schöne Prämie, man kriegt im tendenziell bessere Konditionen, man muss sich keine großen Sorgen machen, dass das Ding gerade lichterloh brennt.
Naja, grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass die Fragen mehr geworden sind und die Bereitschaft, einen Case, der zumindest eine Erholung zeigt, auch wenn es nicht so doll gelaufen ist, das einfach so zu kaufen, ist natürlich geringer geworden. Wenn neues Geld noch gebraucht wird, muss derjenige, der das neue Geld bringt, sicher sein, dass er es zurückbekommt. Und sicher sein heißt auch in einem Case, der weniger gut läuft, als das, was vielleicht der erste Managementplan ist oder der Sponsorplan. Daher auch das V6, was der Tobias gerade ansprach, was häufig gebraucht wird. In solchen Fällen kann das ein interessantes Geschäft sein, aber keine Bank zumindest geht gern in eine Restruktur und sagt sich, hier verdiene ich richtig schön Geld. Das ist nicht deren Geschäftsmodell. Das ist intern hohe Tension, du hast höhere Hinterlegung mit Equity dabei. Das ist nicht so, dass die darauf abzielen, die wollen keine Restruktur-Cases. Ich glaube eher, was da eine Möglichkeit ist, wenn da noch ausreichend Puffer da ist auf der Equity-Seite, ja, Equity-Cushion von dem Senior-Debt-Level zu dem, was da neuem Geld gebraucht wird zum Beispiel. Zum einen sollte der Sponsor incentiviert sein, was zu machen, oder innerhalb der Struktur, oberhalb, also nachrangig zu dem Senior-Debt, könnten Mittel eingebracht werden. Das wird natürlich in die Sponsor-Returns hineinfressen, aber ist dem Senior-Debt dann erstmal relativ egal, solange eine Verlängerung zum Beispiel ausreichend abgesichert ist, dass die liquiditätsseitig alles stimmt und die ihr Geld zurückbekommen. Aber es ist nicht so, dass speziell Banken sich auf einen Restructure-Case freuen, ganz im Gegenteil. Das macht viel Arbeit, Attention und ist auch nicht deren Geschäftsmodell. Es gibt andere Finanzierer, die natürlich schon eher in solche Problemfälle oder Anpassungsfälle mit Anpassungsbedarf hineingehen, um dort oberhalb des Senior Debts zu unterstützen. Schwierig wird es dann, wenn die Erwartung externer Kapitalgeber auch im nachrangigen Bereich und des Sponsors, wenn das nicht mehr ausreicht als erwarteter Wert, der dort ist, um das zu covern, wenn das letztlich entweder das Equity schon fast nicht mehr in einem sinnvollen Case Value hat, mit New Money aus der Equity-Seite, dann ist der Incentive gering, da Neues hineinzugeben. Wenn das Cushion über dem Senior Debt zu klein ist, wird sich auch ein Mezzanine-Provider schwer tun und dann heißt es letztlich, es muss Anpassungen der Kapitalstruktur geben, die alle in Mitleidenschaft ziehen, die bisher in der Struktur sind, weil einfach die erwartete Gesamt-Value-Menge nicht ausreicht, um das zu rechtfertigen, ohne signifikante Anpassung, dann leider Abschreibung für die existierenden Finanzierer oder Kapitalgeber, um das zu rechtfertigen als Neuinvestor. Aber da kann der Tobias sicherlich einiges mehr zu sagen, der sich ja solche Fälle häufiger anschaut.
Ja, vor allem, ich sehe Tobias Miene, du warst nicht so begeistert, gell? Ich glaube, dieses Kicking the Can down the road, dieses Rumschwurbeln an noch nicht gebrochenen Cases sind für euch Distressed-Investoren doch keine guten Zeiten, oder? In der so viel noch versucht wird zu regeln.
Ja, genau. Also deswegen gucke ich eher auf den Zeitstrahl. Wir mussten, glaube ich, vor 2 Jahren eher Geduld walten lassen, weil vor 2 Jahren, 3 oder wann auch immer, war es eher so, der Sponsor hat meistens am Asset festgehalten. Das ist mal gut für die Bank. Das heißt, der Sponsor war bereit, vielleicht Fresh Money reinzugeben, sich Zeit zu kaufen, neue Kappen zu setzen. Banken kriegen Vieh, müssen nichts abschreiben, nicht im großen Maße. Das ist ja erstmal gut für beide Seiten, was sie den Optionswert haben. Wir haben vielleicht damals schon das irgendwie mal sagen, das ist eigentlich zu weit out of the money, dass man das macht, aber es gab keinen Sinn, um das zu tun. Jetzt sind wir eher an dem Punkt, jetzt sind wir eben, wie du gerade schon gesagt hast, im Jahre 4 der Krise. Und wir sehen jetzt Fälle, die das zweite oder dritte Mal auf den Tisch kommen. Und da sehen wir eben Fälle, wo ein Teil der Stakeholder sagt, ich mach's nicht mehr. Und das ist hier und da der Sponsor, der sagt, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr. Das macht keinen Sinn. Ich habe schon 2 Mal nachgeschossen. Jetzt es dreht sich nicht richtig. Ich brauche richtig Reset. Oder die Banken sagen, weil sie eben immer mehr EK unterlegen bis unter ihr Darlehen. Und sagen, ich verkaufe lieber, als sie nochmal zu verlängern. Und dann sind wir an dem Punkt, wo eben sich das Tor öffnet und wo vielleicht ein Dritter gebraucht wird, um das Ding zu lösen. Und dann eben aber auch die Chance, nicht einen Zombie weiter zu finanzieren, sondern zu sagen, ich mache jetzt einen richtigen Cut, ich setze mal richtig wieder auf. Management kann wieder sich aufs operative Geschäft fokussieren und das Unternehmen wieder richtig nach vorne bringen.
Sind wir an diesem Punkt schon? Dass das jetzt passiert, dass jetzt zunehmend aufgegeben wird, in Anführungszeichen, und eine echte Lösung mit Gesellschafterwechsel und allem Pipapo gesucht wird?
Ich würde das erst positiv sehen, wie das Unternehmen, ja, aus Unternehmens- oder Mitarbeitersicht ist jetzt die Chance häufiger da, als wahrscheinlich vor 2 Jahren da war, weil die Krise einfach zu lange dauert. Insofern ist der Zwang da, man kann nicht ewig nachschießen, ewig durchfinanzieren, man muss die Kapitalstruktur da mal anpassen.
Genau, letztlich sind ja auch die Sponsoren sind ja professionelle Investoren, die das Equity mal gekauft haben und nachgeschossen. Die müssen natürlich auch, und das ist ja auch eine Folge davon, dass sich eben die Probleme nicht aufgelöst haben mit ein, zwei Runden. Die müssen ja auch immer mehr vertreten. Warum geben wir da eigentlich noch Geld rein? Was ist denn der erwartete Return auf das Geld, das wir hineingeben? Gerade wenn noch vorne einiges an anderen Mitteln steht, was gecovert werden muss. Der Case wird dann teilweise, deswegen kam ich eben von dem EV, wird dann ohne massive Anpassung sehr schwer zu argumentieren, da etwas zu machen. Genauso wie für jeden anderen, der neues Geld hineingibt, ohne dass die Struktur gesund ist und eine sinnvolle Value Coverage going forward realistisch ist und nicht basierend auf einem alten Case, der jetzt ja doch leider widerlegt wurde über die letzten Jahre. Das ist ja ganz natürlich, dass man erstmal schaut, ob es irgendwie besser wird. Es ist aber jetzt nicht so viel besser geworden, zumindest in den Problemfällen, leider. Und daher ergibt sich, und da gebe ich Tobias auch recht, bevor ein Unternehmen in die Insolvenz geht und alles, was da aufgebaut wurde, Arbeitsplätze, Kundenbeziehungen verloren geht oder nur bedingt übrig bleibt, ist natürlich schon zu erwägen, ob es sinnvoller ist, dass man gewisse Anpassungen vornimmt, die natürlich keiner gerne macht, der am Ende Geld verliert dabei. Aber es ist leider so, dass sich die Welt für manche Unternehmen, manche Industrien geändert hat.
War der Iran-Krieg Ende Februar so eine Art Auslöser, der die Hoffnung auf eine Wende im Jahr 2026 konjunkturell ja tatsächlich zunichte gemacht hat? Dass dann auch viele Leute gesagt haben, es macht jetzt keinen Sinn mehr mit dem neuen Makroszenario, hilft es nicht mehr auf Zeit zu spielen?
Ich glaube, das ist nur ein weiteres Thema. Also ich vergleiche das gerne mit 2008, 2009, für die damals schon dabei waren in der Restrukturierung. Da hat es sich ja gelohnt, auf Zeit zu spielen, weil es relativ schnell gedreht hat. Ja, aber diesmal haben wir viel mehr strukturelle Themen. Energiekosten sind eben eins von den großen Themen, die sich einfach nicht ändern. Und das hat der Iran-Krieg noch bestätigt. So, die Energiekosten bleiben weiter hoch, da wird strukturell eher höher werden sogar. Und das ist ein Thema, was du nicht durch Waren lösen kannst. Ne? Insofern kam es immer klar auf den Tisch, Energie bleibt hoch, wird hoch bleiben, fossil oder auch andere Energiearten sind einfach teuer in Deutschland. Davon sind wir abhängig. Deswegen haben bestimmte Branchen das Problem, dass sie sich nicht automatisch drehen.
Lars, du hast ja vorhin so ein bisschen die Wertstruktur angesprochen, den EV. Jetzt gibt es ja die Fälle, in denen das Geschäftsmodell komplett kaputt ist. Da ist klar, dass das alle raus wollen. Aber es gibt ja auch die Fälle, in denen das Equity weitgehend ausgelöscht ist, beziehungsweise dieser Fall da ist, den du vorhin angesprochen hast, dass der Investor nicht mehr diesen Case rechnen kann, dass er da noch einen vernünftigen Return kriegt, auf das, was er noch reinschießt. Aber für das Debt immer noch Hoffnung besteht, dass sich da vielleicht der Wertverzehr leicht reingefressen hat, aber es definitiv noch nicht so ist, dass man sagt, das muss man jetzt hier abschreiben. Sind das die Fälle, in denen gerade die Debt Funds dann vielleicht anders auf so einen Case blicken, wo der PI Fund sagt, ich will raus, dass die Debt Funds sagen, Moment mal, so weit sind wir noch nicht?
Also Debt Funds sind generell, das ist wahrscheinlicher, dass die ein Asset übernehmen tatsächlich, als dass ein Bankclub tun würde. Gerne machen das ganz viele auch nicht, weil das dann nicht deren Kerngeschäft ist, kommt auf den Fund an. Ich spreche jetzt mal von den Senior Funds, das ist eigentlich auch nicht das, was die sich vorgestellt haben, als sie damals in den Kredit gingen. Aber die haben sowohl die Capabilities wie auch die Bereitschaft, das zu tun. Die haben die Möglichkeit und den Willen für Case, an die glauben, auch neues Geld hineinzugeben, wenn sie dann Fahrt zu Value Creation sehen. Bankclubs übernehmen in der Regel keine Assets selber direkt, gibt dann eher Lösungen über Treuhand oder ähnliches, aber die managen keine Assets auch operativ oder setzen da Teams rein. Insofern, das ist der Unterschied, den ich zwischen diesen beiden Parteien sehen würde. Grundsätzlich ist aber die Bereitschaft, also man sieht es ja auch über die Meldungen, es werden mehr Assets die Schlüssel übergeben, weil da einfach kein anderer Weg mehr da ist. Aus Sicht auch des Sponsors teilweise, der in manchen Fällen auch lieber Good Citizen Approach fährt, als den Finanzierer sauer zu fahren, wenn er selber keinen Case mehr für sich sieht. Natürlich könnte auch der Sponsor noch einen Case entwickeln, wenn er Zugeständnisse massive ins Debt hineinschneidet. Aber das wiederum ist jetzt nicht zwingend die Rolle der Senior-Debtgeber, dem Sponsor nochmal den Case komplett neu zu ermöglichen, außer es gibt einen sinnvollen Austausch, Beiträge von beiden Seiten. Aber wenn das so nah oder schon im Debt bricht selber, wird es natürlich extrem schwierig, dann auch einen Case zu machen. Oder muss auch gucken, auch Richtung Finanzierer, will ich lieber hier an einen besseren Case glauben, down the road, und wer managt das dann? Oder gucke ich, was kann ich denn heute realisieren als Safe Money, wenn noch Value da ist? Denn Recovery heute ist Geld, das ich zurück habe. Recovery auf dem Case mit Unsicherheit, und die Unsicherheit ist ja grundsätzlich da. Ist ja nicht so, dass es dann 100% sicher wäre, dass da dann höherer Wert rauskommt. Recovery heute ist natürlich anders zu bewerten als eine höhere Recovery in 3, 4 Jahren, die aber unter den Bedingungen nur eintritt, dass gewisse Dinge sich ändern zum Positiven. Ja, ein Seitwärtscase wird das ja selten sein, weshalb man nochmal eine weitere Runde dreht mit neuem Geld.
Tobias, du hast gerade ganz engagiert genickt, als ich gesagt habe, dass die Debt Funds bei solchen Fällen wahrscheinlich gerne drin bleiben würden. Auch schlecht für dich, oder? Findest du auch nicht so cool?
Schlecht für mich, ja. Also es gibt erstmal ein Incentive für den Debtfonds drin zu bleiben. Anders als beim Equity-Fonds, ein Totalausfall im Debtfonds ist die ja in den Renditen rein, weil sie eben keine Upside haben, im Sinne von, ich mache mal dreimal Money auf einen anderen Deal. Das geht eben nicht. Insofern haben sie den Incentive drin zu bleiben. Und das sind meistens Fälle gewesen, wo im Prinzip der Kaufpreis zu hoch war für das, was das Unternehmen war. Also der Sponsor hat overpaid. Equity-Wert ist weg, das heißt, dass das Unternehmen kaputt ist, nicht? Insofern hat es dann auch einen Sinn und Zweck, für den Debtfonds weiterzumachen, selber zu entwickeln. Und historisch, wenn man die Debtfonds spricht, haben sie meistens da irgendwie einer bei Money draus gemacht. Also wenn, also die Cases sprechen dafür. Also wir kommen dann erst rein, wenn eben der Debtfonds kein Geld mehr geben will und der Sponsor auch nicht, dann macht es eben Sinn, dass es eben weitergeht. Das ist aber der Fall, den Lars meinte, wo der Value Break eher schon dead ist, nicht? Also wenn es dead gecovert ist, ja, klar, dann ist wird einer von den beiden weitermachen, würde ich glauben.
Tobias, wenn wir uns jetzt mal ganz tief in die Augen schauen, liegt dieses Kicking the Can down the road vielleicht auch daran, dass einfach die Distressed-Käufer in den letzten 1, 2 Jahren den PE-Ownern und ihren Finanzierern keine angemessenen Angebote gemacht haben, um diesen aus deiner Sicht positiven Eigentümerwechsel herbeizuführen?
Ja, wie man sieht, ne, angemessen oder vielleicht war es doch richtig, aber die Erkenntnis auf der anderen Seite war nicht da. Also auf jeden Fall hat man sich in der Tat nicht einigen können in den letzten 2 Jahren. Das ist schon richtig. Also häufig war der Blick von dem neuen Investor kritischer als von dem Incumbent Investor. Insofern gab es also so wie im M&A-Markt auch Angebot und Nachfrage sind nicht zueinander gekommen. Das hat häufig dazu geführt, dass der Sponsor nochmal weitergemacht hat. Sagt, okay, dafür kann ich es auch behalten und du es selber weiter. Ne? Das war so meistens die Quintessenz.
Liegt es auch daran, dass sagen wir, das Angebot auf der Distressed Investment Seite oder von potenziellen Interessenten heute geringer ist als in früheren Krisen, weil nicht mehr so viele Player da sind oder nicht mehr so viele glauben an zum Beispiel eine schnelle Erholung, wie du sie 2008, 2009 beschrieben hast?
Ja, das stimmt auch. Bei großen Deals ist immer noch genügend Nachfrage. Ich glaube, wo so ein bisschen Bottleneck ist, ist so der klassische Mid-Market. Also, wo du mehr als 1 Euro zahlst. Den Teil gibt es auch, der ist so gut abgedeckt, keine Frage. Aber wo du so richtig Geld mitbringst und die Kapitalstruktur bereinigst, da sind auch nicht so viele in Deutschland aktiv. Also, das ist ja eher, sind es eher internationale Fonds. Und die sehe ich jetzt nicht Schlange in Deutschland. Die mögen jetzt wieder kommen nach und nach, aber das ist noch nicht so richtig überlaufen.
Und wie sieht es mit ausländischen Strategen aus oder Strategen generell? Die haben in der Vergangenheit ganz gerne mal Restrukturierungsfälle eingekauft. Ich erinnere mich, vor vielen, vielen Jahren haben Chinesen eigentlich jede Schrottputze
Ja.
aufgekauft, die ihren Namen hatte. Dann kamen natürlich auch
Genau.
ein bisschen smartere Strategen. Sind die weg? Trauen die sich nicht mehr in Deutschland zu investieren?
Ja, also in der Tat, ich habe auch mal auf Beraterseite eine Restrukturierung meistens durch Discuss M&A gelöst. Und dann haben wir jemanden gefunden, der sagt, ich will Technologie in Deutschland haben. Mit Overpay quasi. Die Chinesen jetzt, um die mal als Beispiel zu nehmen, die haben sich wirklich zwischen eben selber auf zumindest mal auf Augenhöhe. Das heißt, sie brauchen nicht ein Unternehmen in Deutschland kaufen, weil sie Distressed Technologie hat, sondern die bleiben fern. Ja? Und es gibt also nicht auch nicht den Top-Down-Approach aus China zu sagen, wir brauchen bestimmte Industrien oder können wir overpayen. Das gibt es nicht mehr in der Form. Also diesen glücklichen weißen Ritter, der alle rettet, der fällt so ein bisschen weg derzeit. Ja?
Ja, und die Strategen, die dann in manchen Industrien vielleicht sinnvollerweise einsammeln, weil es Konsolidierungscases sind, die
Ja.
wissen in der Regel auch genau, welche Preise man zahlen muss und sagen sich nicht, ja, das wurde ja mal ausgegeben, das geben wir jetzt mal als Preis, sondern das ist es wert für heute, das können wir damit anfangen und das ist dann der Preis. Und der ist nicht so, dass man das als weißen Ritter bezeichnen kann, sondern weiterer Bieter im Markt, der mag da ein bisschen mehr haben als jemand, der Standalone oder auch einiges mehr als jemand, der Standalone darauf bietet, weil er natürlich Synergien hat, aber der wird auch nicht overpayen. Das ist dann auch nicht das Ziel von dem.
Immer Disziplin. Ne? Also, du hast auch bestimmte Industrien, wo also Automotive zum Beispiel, Strategenkäufer sind auch nicht viele da, ne? Weil die haben selber eigene Themen. Die kaufen jetzt nicht noch einen Konkurrenten. Die übernehmen den Auftrag oder eine Fabrik, ja, klar. Aber nicht einen kompletten Konkurrenten, das ist eher selten. Ne?
Wenn ich richtig recherchiert habe, Tobias, habt ihr bei Birkenstein in den letzten 2 Jahren auch keinen Deal gemacht oder zumindest keine, die aufgetaucht sind. Was hat euch so zurückhaltend gemacht?
Ja, wir waren schon häufiger nah dran, was wir immer noch haben. Also, ja, unter dies hast du ja immer viele Stakeholder, die alle mitreden. Und das hat ja nicht nur der Gesellschafter, sondern eben auch vor allem die ganze Bank oder Fonds. Du hast immer eine Menge Leute, die zustimmen müssen. Und wir hatten bei unseren Deals hier da noch ein bisschen Zurückhaltung, auch aus dem Bankenspruch heraus. Da kommt ein Amerikaner, ursprünglich mal Hedgefonds, der zieht uns über den Tisch. Und da war halt Zurückhaltung da, nach dem Motto, was die können wir auch, können wir selber machen. Das glaube ich, dass auch das wiederum, das löst sich nach und nach ein bisschen auf, weil eben der Druck auch mehr da ist, eine Lösung zu finden und vielleicht auch ein bisschen mehr Offenheit gegenüber anderen Lösungen da ist, als es vielleicht historisch war. Also es ist ein bisschen Kulturwandel.
Wie groß ist deine Zuversicht, dass ihr jetzt in den nächsten Quartalen endlich mal die ersten Transaktionen über die Ziellinie bringen könnt hier in Deutschland?
Wir sind gerade heute dabei, was zu zeichnen.
Okay. Und darüber hinaus, ist es One-Hit-Wonder oder habt ihr generell eine andere?
Die Pipeline ist gut gefüllt und wir, also wie vorgeschrieben habe, wir haben ja ein paar Sachen gesehen, die haben wir schon vor 2 Jahren angeguckt und die sind jetzt eigentlich reif für den dritten. Und das sind jetzt die Prozesse, die wir auf dem Tisch haben. Es gibt gesamte Sektoren, also Beispiel Glasfasermarkt, haben wir schon vor 1,5 Jahren angeguckt. Da wollten die Banken noch 100% Debt Coverage haben und die Sponsoren haben eher mit minder als Equity geguckt. Und da sehen wir ja ganz klar, das bricht jetzt relativ schnell. Gibt es Haircut-Deals, die Banken verkaufen. Gerade letzte Woche war der wieder ein Deal announced. Da kommt Bewegung rein. Ne? Aber es hat seine Zeit gedauert, bis es soweit ist.
Ist es für euch nur eine Frage des Preises, ob ihr aktiv werdet oder nicht? Oder hast du noch andere Anforderungen an Asset, dass einfach eine Grundvoraussetzung ist, dass ihr bereit wärt, da zu investieren? Immer vorausgesetzt, der Preis ist angemessen. Aber es kann ja auch Fälle geben, in denen der Preis okay ist, aber du trotzdem abwinkst.
Ja, genau. Also meistens der zweite Check-in-Point. Die erste Frage ist immer, haben wir ein Unternehmen oder ein Produkt, was eine Daseinsberechtigung hat, wer es Vorteil hat, wie Nische ist und nicht strukturellen Schrumpfungsprozessen unterliegt. Weil da kann der Preis zwar billig sein, aber rennst du dem Schrumpfungsprozess immer hinterher und wirst am Ende auch nichts verdienen, hast auch kein Exit mehr.
Lars, was passiert denn auf Seiten der Finanzierer in einer Situation, in der Equity-Owner die Hand hebt und sagt, ich sehe hier für mich keine Perspektive mehr, ich will raus, und gleichzeitig Distress-Investoren wie Tobias auf der Käuferseite ernsthaftes Interesse signalisieren? Wie weit schüttelt das so eine Finanzierergruppe auf in aktuellen Prozessen?
Ja, natürlich, da freut sich keiner, aber es ist ja meist auch eine Evolution. Das kommt ja nicht von heute auf morgen, dass man plötzlich sagt, so wir machen jetzt hier nichts mehr. Es ist ja eher eine Evolution von noch Unterstützung, dann nachlassender Unterstützung hin zu, wir haben jetzt, und das ist ja auch nicht so, dass man direkt sagt, jetzt das legen wir einen Schlüssel ab, sondern da versucht man auch in der Regel, ich arbeite ja auf beiden Seiten, vorher noch einen Weg zu finden miteinander, einen Pfad nach vorne zu generieren. Wenn das dann nicht funktioniert, dann kommen ohnehin andere Lösungen auf den Tisch, wie Verkauf zum Beispiel oder Lender-led Solution zu prüfen. Das ist aber jetzt nicht so, sehe ich nicht so häufig tatsächlich, weil das gerade, wenn Liquiditätsbedarf vor allem da ist, weil das halt nochmal ein neues Risiko bringt. Einfach nur, wenn man abwarten kann for free, dann ist es natürlich was anderes. Wenn das Weitermachen uns auf bessere Zeiten auf Geld kostet, zusätzliches Risiko, dann ist es was anderes. Dann ist das eigentlich schon recht schwierig, weil das Verhältnis von neuem Geld zu existing value sehr ungünstig ist, also sehr viel neues Geld gebraucht wird. Dann ist es auch so, dass es natürlich weiteres Risiko aufbaut, wenn es nicht so wird, wie man sich das wünscht. Das heißt, in solchen Fällen wird dann natürlich erwartet werden von den Finanzierern, und wenn der Sponsor so auftritt, wie du es gerade gesagt hast, und sagt, ich kann leider nichts mehr machen, aber ich möchte hier, und die meisten oder eigentlich alle, die ich kenne, sind ja auch anständige Leute, die eine Reputation im Markt haben. Die wollen ja auch nicht das Unternehmen gegen die Wand fahren, um es mal einzuzeigen. Die wollen dann ja auch einen Weg finden, wie alle, so gut wie es noch geht, hier rauskommen. Das heißt nicht, dass der Equity-Geber happy ist am Ende über den Deal, den er gemacht hat, ganz am Ende. Aber dann wird man versuchen, einen Weg zu finden, wie zum Beispiel einem Verkauf nicht im Wege zu stehen, den auch zu unterstützen unter Umständen, zu gucken, was an Wert generiert werden kann für heute als einen Weg. Und da gibt es dann vielleicht noch als Goodie für den Sponsor, wenn es so sein sollte, eine gewisse Beteiligung über einen gewissen Return dafür, dass man eben nicht zwingen muss, über andere Mittel das zu erreichen. Natürlich ist ein konsensualer Weg, auch wenn es leider eine Schlüsselübergabe ist oder ein Verkauf, immer besser, als wenn das dann über ja andere Mittel erzwungen werden muss, dass der Sponsor rausgedrängt wird. Insofern, wie gesagt, da freut sich keiner. Es ist aber dann sicherlich Richtung, wie kann ich hier Value realisieren, heute am liebsten, gerade wenn ich nicht an den Case nach vorne so stark glaube und neues Geld geben muss, wie kann ich den am besten realisieren? Per Verkauf ist dann sicherlich immer ein Pfad, den man prüft. Und auch, wie viel Zeit, was kostet es mich eigentlich nochmal ein bisschen länger durchzuhalten? Und Verkauf dauert ja auch seine Zeit. Ne? Gucken, was kostet mich das? Auch versus Insolvenz abzuwägen direkt, wenn ich jetzt noch größere Formen habe, ist da was am Markt, aber den Wert zu testen, ist dann aus meiner Sicht schon üblich, um zu schauen, ob man hier einen besseren Weg hat, als einfach die Insolvenz, in die Insolvenz zu gehen. Und da muss ich auch Management im Blick haben, ist hier Liquidität da, ein großer Konzern, der den erlaubt, die Füße stillzuhalten, salopp gesprochen, uns als solchen Prozess zu unterstützen.
Wie tickt denn ein Debt Fund, der für sich noch eine Perspektive sieht, indem er möglicherweise die Schlüssel übernimmt und sagt, da kann ich mein Investment noch retten? Und jetzt taucht plötzlich als Option jemand wie Tobias auf, von dem man weiß, das sind professionelle Käufer, die können rechnen, aber die würden mir jetzt zumindest mal die Last dieses Assets abnehmen. Ja, also so ein bisschen so diese Abwägung, Spatz in der Hand oder Taube auf dem Dach. In dem Fall wäre dann der Distress-Käufer wahrscheinlich eher der Spatz in der Hand, um mit einem gewissen Wert einbußen, das zu machen. Lars, wie erlebst du da gerade die Debt Funds, dass sie eher sagen, lieber raus oder dass sie immer noch auch diese Hoffnung anhängen, wir können das Ding selber nach vorne entwickeln, wenn sie die Chance haben? Gehen sie raus oder nicht?
Das ist bei denen sicherlich einfach eine positive Abwägung von der Erwartung hier an den Case. New Money, neues Exposure ist immer auch ein wichtiger Punkt. Wenn tatsächlich neues Geld reingegeben werden müsste, ist die Hürde deutlich größer, denn das muss anders verargumentiert werden intern. Warum geben wir hier jetzt nochmal Geld hinein? Wenn das Debt noch einigermaßen gecovert ist, werden die erstmal selber eine Runde versuchen, würde ich denken. Der kommt auch drauf an. Grundsätzlich ist es aber, ist es sicherlich nicht ausgeschlossen, dass sie auch direkten Verkauf anstreben, auch wenn sie vielleicht die Capability gar nicht haben, das voranzutreiben. Oder auch teilweise haben die auch einige Themen, die sich kümmern müssen. Das heißt aber nicht, dass die mal leichtfertig viele Euros liegen lassen. Da muss es schon einen Grund für geben, warum die jetzt ökonomisch, und so agieren die ja, die gucken ja nicht drauf, ich habe keine Lust mehr, sondern die schauen, was ist, habe ich jetzt hier an Themen und lohnt sich das für den Risk-Reward-Profile, für das ich auch da bin. Ja, die wollen ja nicht, wenn ich ein Senior Fund bin, möchte ich ja nicht ganz viele Distress Cases going forward quasi finanzieren. Natürlich kann man auch eine Kombination dann mit dem Tobias anstreben unter Umständen, wenn es da was Sinnvolles gibt. Also, dass man jetzt nicht von Bord geht komplett, sondern da ja ein gewisses Sharing der Upside oder ähnliches, aber Tobias, da bist du eher sprechfähig, wie weit das relevant ist aus deiner Perspektive. Das ist ja nicht ein Zinken komplett weg oder ich bleibe mit allem drin und fande auch alles going forward, mache alles selber. Das kann eine Kombination sein. Aus den beiden. Was aber auch Zustand ist, erfordert, auch für heute.
Naja, also bei heute sehe ich immer noch, dass die Debt-Fonds eigentlich mehr oder weniger das alleine machen. Die Großen haben ja natürlich auch wieder vorgeschrieben, was die Capabilities, die haben ja meistens auch eine eckige Seite und trauen dies auch zu und können auch nachfanden. Also es ist, sagen wir mal, das ist der 90%-Fall. Ne? Und selten haben wir jetzt die Fälle, wo vielleicht Teaming-up diskutiert wird mit jemandem wie uns und im Debt-Fonds. Und ich brauche eigentlich jemanden, der die Governance auch macht und sich darum kümmert. Es mag kommen, mag insbesondere dann kommen, wenn die Debt-Fonds immer mehr übernehmen müssen. Und da sind ja einige mittendrin. Das Portfolio der Participation wird quasi auch größer. Und da musst du auch ein Team haben. Also ich glaube, wie gesagt, die Großen haben das. Da gibt es ja viele Mid-Market-Fonds, die seit 8 Jahren gibt es den ersten Zyklus für die. Da muss ich erst beweisen, dass sie es können und machen und dass sie dann den Fonds war am Ende. Ne?
Ich würde gerne nochmal die Brücke schlagen zu Beginn, als wir ja das Phänomen beschrieben haben, des Zeitspiels, des Hoffen auf eine bessere Zukunft, die in den letzten Jahren dominiert hat. Die ist jetzt 2026 erneut zerschlagen worden. Jetzt gibt es aber ein neues Narrativ am Markt, das wir alle kennen, das ja in die Richtung geht. Der Aufschwung von 26, der ist im Prinzip auf 27 verschoben, wenn die Straße von Hormuz wieder aufgeht und es da eine Lösung gibt und wenn die Bundesregierung jetzt im Sommer tatsächlich das ein oder andere Förmchen zumindest an die Rampe bringt. Dann sieht die Welt 2027 nicht so schlecht aus, als selber, was man 2025 gesagt hatte, nach dem Regierungswechsel 2026, als es nicht sofort wieder losging. Das haben wir alle keine Glaskugel, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass es tatsächlich an beiden Fronten ein bisschen Fortschritte gibt, teilt ihr diese Zuversicht, dass dann doch irgendwie bald wieder Rückenwind kommt oder seid ihr knallhart auf der Skeptikerseite und sagt, das ist wieder dasselbe, was wir die letzten 3 Jahre gemacht haben?
Wenn ich anfangen darf, ich habe auch keine Glaskugel, aber natürlich wird immer das Gleiche erzählt, ist ja jetzt besser, irgendwann stimmt's. Das wird jetzt aber schon Weilchen erzählt, dass verschiedene Themen sich dann auflösen sollen, dann kann man neue Themen dazu. Das führt dazu, dass alle hoffen, ich auch, dass es besser wird, aber keiner weiß es genau. Und was fehlt, ist natürlich die Evidenz. Das sind jetzt Überzeugungen, das kann so kommen oder auch nicht. Und alle wissen, dass auch Dinge passieren können, die man nicht auf dem Zettel hat. Insofern ist die Zurückhaltung einfach größer und auch zu schauen, was wäre denn, wenn es nicht so läuft, wie wir jetzt alle hoffen, was würde das bedeuten für meinen Case? Die Attention ist deutlich gestiegen und wird immer reingefactored in alle Investmententscheidungen. Und dadurch mögen alle darauf hoffen auf der einen Seite, das würde mein Komitee nicht überzeugen, Tobias, weißt du besser, reinzulaufen und zu sagen, ja, nächstes Jahr, das muss jetzt ja mal besser werden langsam, die letzten Jahre waren ja auch schon so schlecht. Und das ist die Unsicherheit, die ist einfach, die bleibt im Moment bestehen, bis es sich wirklich auflöst, meines Erachtens. Aber Tobias, viel gerne, wenn es so wie du es
Ja,
siehst.
ich glaube, also auf Makro, positive Makroeffekte zu warten und zu hoffen, ist, glaube ich, schlechte Basis für den Investment Case. Das mag kommen, aber es ist eher Upside. Insofern, ich würde sagen immer, was ist Self-Help, was kannst du selber machen, wie kannst du dich anpassen, wie kannst du dich in so einer neuen Situation stellen. Das ist, glaube ich, unser Entscheidender, dass du das unter Kontrolle hast. Und wenn dann aber Ölpreis sinkt oder ähnliches und Energiekosten sinken, super. Aber das ist wahrscheinlich anders klar.
Ich habe zum Schluss noch eine Frage an euch, die mich wirklich interessiert und ich sehr gespannt bin, was eure Antworten sind. Wir sprechen jetzt gerade über die Cases, die vor 2 Jahren angefangen haben zu wackeln und wir haben darüber gesprochen, wie man die jetzt 2 Jahre lang im Prinzip weitergetragen hat, in der Hoffnung, dass sich das Problem dann mit kleineren Adjustierungen lösen kann. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo sich oft herausstellt, es hat nicht funktioniert. Jetzt kommen gerade ja auch wieder solche Fälle ran, wo die Equity Cases nicht komplett zerbrochen sind, aber wo sie ins Wackeln geraten, wo irgendwas gemacht werden muss auf der Finanzierungsseite, wo die Covenants diskreditiert sind. Glaubt ihr, dass diese Cases heute anders gehandelt werden dürften in den nächsten Monaten, als das in den letzten 2 Jahren der Fall war?
Ich weiß nicht, ob es die letzten 2 Jahre nur sind, aber natürlich gab es ja auch einen Lerneffekt, was ich eben schon beschrieb. Also zum einen, dass sich beschäftigen mit Restrukturierungsfällen oder schwierigen Fällen hat einfach auch zugenommen. Das heißt, in jeder Institution ist auch die Erfahrung damit gestiegen. Gleichzeitig ist man weniger optimistisch, so grundsätzlich. Früher war es ein bisschen das Gefühl, ja, wird schon werden. Also ein bisschen salopp gesprochen, ganz so war es auch nicht. Aber das wird jetzt stärker hinterfragt bei allem, was man weitermacht. Insofern denke ich schon, dass man kritischer geworden ist und auch erstmal bleiben wird, weil es in den schwierigen Industrien jetzt wohlgemerkt, weil es da kontinuierlich nicht deutliche Verbesserungen gab, die einen Optimismus ohne Evidenz oder ohne klare Maßnahmen, sei es ja zum Beispiel operative Anpassungen, die es da geben mag, neue Kundenmärkte, die man erschließt, ohne diese Pläne und auch jemanden, der sagt, das ergibt Sinn und da können wir substanziell was machen, ist es schwierig, gute Laune zu verbreiten und Optimismus. Insofern dies einfach mal festhalten an den Sachen und immer weiter, das ist weniger geworden. Aber das ist jetzt keine Beobachtung der letzten 12 Monate oder 18, das ist für mich eine Evolution gewesen über die letzten paar Jahre, seitdem es eigentlich schwieriger wurde. Nur jetzt kommen die mehr Fälle tatsächlich auch dringend nach außen, weil die Probleme nicht mehr intern zu verschleppen sind.
Ja, ich kann es unter allen eigentlich nur wünschen, volkswirtschaftlich, dass das eben hier und da mal eine Dauerlösung ist und nicht das Sanierungsgutachten Nummer 5 gemacht wird und wieder verlängert wird, ohne die Probleme richtig anzupacken. Also ich hoffe, dass da mehr Realismus reinkommt mit Bewegung, wie vorhin das beschrieben, Evolution. Da jeder, der irgendwie zweimal eine Richtung für die gleiche Firma macht, der weiß auch, das dritte Mal kann ich jetzt nicht wieder das gleiche vorstellen nach Motto Konjunkturaufschwung noch morgen. Das wird nicht funktionieren. Insofern, ich glaube, das wird rein praktisch einfach so kommen.
Klarer Appell, interessante Aussichten und Einblicke. Lieber Tobias, lieber Lars, ich danke euch für dieses Gespräch. Danke, dass ihr meine Gäste wart und ich wünsche euch beiden natürlich ein gutes Händchen für eure bevorstehenden Projekte und bedanke mich herzlich für eure Zeit.
Herzlichen Dank.
Und natürlich auch danke euch allen da draußen für eure Zeit und euer Interesse. Ich hoffe, es war ebenso interessant für euch, wie es für mich war. In diesem Sinne sage ich Adieu für heute und wünsche euch ein schönes Wochenende. Vielleicht bis bald wieder bei WhatsApp Corporate Finance. Euer Michael, heute zusammen mit Lars und Tobias. Auf bald.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com